Wir machen heute im zweiten Buch Mose weiter, Kapitel 34, die Verse 29 bis 35. Und der Titel der Predigt für heute Morgen lautet Unverhülltes Angesicht. Und wenn ihr eure Bibel mitgebracht habt, schlagt doch gerne auf, 2. Mose 34, die Verse 29 bis 35. Und dann wollen wir auch gleich beginnen. Wer die Kraft hat dazu, mag gerne aufstehen zur Lesung des Wortes Gottes. 2. Buch Mose, wir lesen dort, Kapitel 34, ab Vers 29. Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand Moses, als er vom Berg hinabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Und Aaron und alle Kinder Israels sahen Mose und siehe, die Haut seines Angesichts strahlte. Da fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Aber Mose rief sie, da wandten sie sich zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde. Und Mose redete zu ihnen. Danach traten alle Kinder Israels näher zu ihm. Und er gebot ihnen alles, was der Herr zu ihm geredet hatte, auf dem Berg Sinai. Als nun Mose aufhörte, mit ihnen zu reden, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und immer, wenn Mose hineinging vor den Herrn, um mit ihm zu reden, nahm er die Decke ab, bis er wieder herausging. Dann ging er heraus und redete zu den Kindern Israels, was ihm befohlen war. Und die Kinder Israels sahen dann das Angesicht Moses, dass die Haut desselben strahlte. Und Mose legte die Decke wieder auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, um mit ihm zu reden. Soweit das Wort Gottes, und ich bete noch zu Beginn um Hilfe und bei der Auslegung seines Wortes. Himmlischer Vater, wir danken dir für den Text heute aus 2. Mose 34, für diese Begebenheit mit Mose, dem Volk, seinem strahlenden Angesicht, der Decke. Ich bitte dich, dass du hilfst, den Text zu erklären, auszulegen und dass dein Wort ausgeht und das erreicht, wozu du es sendest, damit unsere Herzen die Decke vor den Augen kriegen und wir dich sehen und deine Herrlichkeit erneut und dich anbeten. Sprich zu uns heute durch dein Wort. Amen. Nehmt gerne Platz. Nach dem von Mose zu Staub vernichteten goldenen Kalb, also nach dem Bundesbruch des Volkes, nach Gottes Zorn, nach Moses Einsatz vor Gott für in Treue sein Versprechen zu halten und seine Pläne durchzuführen, das Volk nicht zu vernichten, da war Gott bereit, den Bund zu erneuern mit dem Volk. Er rief Mose dann auf den Berg wieder hochzukommen, sagte ihm, dass er die steinernen Tafeln mitnehmen sollten unter seinem Arm. Gott erschien Mose dann dort auf dem Berg in seiner Herrlichkeit. Er verkündete ihm seinen Namen. Eine neue, größere Offenbarung. Er erinnerte Mose dann auch an wichtige Bundesverpflichtungen und trug ihm auf, alle Worte aufzuschreiben, insbesondere die 10 Gebote, meißelte Mose in diese steinernen Tafeln. Und jetzt kommen wir zu unserem Abschnitt, ab Vers 29. Schaut mit mir mit. Punkt 1, strahlende Haut. Mose kam nach 40 Tagen wieder vom Berg herab. Er hatte 40 Tage, 40 Nächte in der Gegenwart Gottes verbracht. Er hatte dort die Tafeln beschrieben. Er kam jetzt vom Berg wieder herab. Und dann sehen, wie der Text sagt, dass vom Schauen der Herrlichkeit Gottes die Haut seines Gesichtes strahlte. Mose wusste davon zuerst gar nichts. Aber als er zum Volk näher kam, bemerkte Aaron und die Obersten es natürlich sofort. Und wir sehen im Text, da fürchteten sie sich ihm zu nahen. Frage kam vielleicht auf, ist das ein Engel? Ist das ein Geist? Das war übernatürlich, was sich da mit Mose abspielte. Mose rief das Volk zu sich und übermittelte ihnen alle Worte, die Gott ihm erneut gegeben hatte. Mose tat das sogar in 2 Stufen. Zuerst trauten sich nur Aaron, sein Bruder und die Obersten des Volkes zu kommen und er sprach zu ihnen, dann sehen wir, er rief dann den Rest des Volkes. So groß war die Furcht des Volkes vor diesem veränderten Mose mit dem strahlenden Gesicht. Wir sehen im Text, Mose gebot ihnen alles, was der Herr zu ihm geredet hatte auf dem Berg Sinai. Was geht hier vor? Warum strahlt Moses Angesicht jetzt? Warum nicht schon vorher, als er aus der Gegenwart Gottes kam? Er war schon 40 Tage, 40 Nächte davor in der Gegenwart Gottes. Warum strahlt sein Angesicht überhaupt? Dass Moses Angesicht strahlt, war natürlich von Gott so beabsichtigt. Gott hatte den Bund mit seinem Volk erneuert, dadurch, dass er sich Mose gezeigt hatte, dass er seinen Namen vor diesem ausgerufen hatte. Etwas, das beim ersten Mal auf dem Berg so nicht stattfand. Gott hatte die Worte wiederholt, hatte die Steine an den Tafeln erneuern lassen. Mose verbrachte wieder 40 Tage, 40 Nächte in der Gegenwart. Er wurde von Gott genährt und getränkt. Er hatte sonst nichts zu essen. Und dass Moses Angesicht nun strahlt und leuchtet, passt zur Gesamtsituation, zum Punkt in der Geschichte des Herrn. Noch nie zuvor hatte Moses so eine innige und tiefe Schau und Gegenwart seines Gottes erleben dürfen. Und die Erneuerung des Bundes an dieser Stelle war jetzt so wichtig, war so eine ernste Sache, war ein Dreh- und Angelpunkt in der Heilsgeschichte. Darum strahlte Moses Angesicht. Und an Mose war an Moses Gesicht war der Beweis der Herrlichkeit Gottes deutlich zu sehen. Die strahlende Haut machte dem Volk klar. Mose ist mein Mittler. Hört auf ihn. Er kommt mit meiner Autorität. Seine Rolle und Aufgabe unter dem Volk war ganz klar. Ich bestätige diese. Hört auf ihn. Ja, das war das eine, was das strahlende Angesicht sofort dem Volk vermittelte. Gott bestätigte dadurch seinen Mittler erneut, durch seine übernatürlich strahlende Haut seines Gesichts. Und Mose reflektierte auch die Herrlichkeit Gottes. Es war ja nichts Selbstproduziertes, kein Glühwürmchen-Syndrom oder sowas. Sondern er strahlte, weil er in der Gegenwart Gottes war. Und das Volk fürchtete sich darum auch so vor diesem veränderten Mose, ihm zu nahen. In Kapitel 19 haben wir das schon gesehen. Wir haben gesehen, wie das Volk sich damals gefürchtet hat, an den Berg Sinai zu kommen, als der Berg rauchte, heftig bebte, Donner und Blitze aus der Wolke kamen, lauter Schall von Hörnern zu hören waren, ihr erinnert euch. Und da fürchtete sich das Volk auch gewaltig. 2. Mose, Kapitel 19. Damals sagten sie zu Mose, rede du mit uns und wir wollen hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Das Volk hatte eine berechtigte, große Furcht vor dem, was sich da abspielte und, um genauer zu sein, vor dem Gott, der auf dem Berg herabgekommen war. Da schickten sie, das Volk schickte Mose vor. Sie sagten, geh du, steh vor Gott. Denn sie wussten, dass sie die Herrlichkeit und Gegenwart Gottes nicht ertragen konnten. Sie wussten, dass seine Gegenwart auf diese Weise ihnen zu viel war. Und hier, in diesem Abschnitt, sehen wir das Gleiche. Das Volk fürchtet sich sehr, bleibt weit weg von Mose mit seiner strahlenden Haut, kommt erst zögerlich zu ihm. Ihr Lieben, diese Reaktion des Volkes, dem durch Gottes Herrlichkeit erstrahlten Moses gegenüber, ist eine natürliche Reaktion des Menschen in seinem gefallenen Zustand. Im Neuen Testament kann man das gut an Petrus sehen. Ihr erinnert euch an diese eine Stelle. Nach langer Nacht hat er keinen einzigen Fisch gefangen. Er war am Ufer und reinigte müde seine Netze. Jesus kam und stieg in sein Boot und bat ihn, vom Ufer abzustoßen, sodass er von diesem Boot das Volk lehren konnte. Nachdem Jesus das Lehren beendet hatte, sagte er dann zu Petrus, dass er nochmal rausfahren solle, um das Netz rauszuwerfen, mitten am Tag. Petrus tat dies widerwillig, weil er es fischereitechnisch als unsinnig ansah, sowas zu tun. Und dann wurden seine Netze so voll, voll Fische, dass sein Boot und das Boot seiner heraneilenden Freunde, Johannes und Jakobus, auch mit Fisch so befüllt wurden, dass sie zu sinken begannen. Erinnert ihr euch, was war Petrus seine Reaktion darauf, als er das sah? Wir lesen Lukas 5, 8 bis 9. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzugs, den sie gemacht hatten. Seine Reaktion war Furcht und Schrecken, wie beim Volk Israel und gegenüber Mose. Denn für einen Moment wurde der Vorhang der unsichtbaren Wirklichkeit einen Spalt weit gelichtet, sodass der Mensch in seine natürliche Welt hinein die übernatürliche Macht und Herrlichkeit Gottes wahrnehmen konnte. Für einen Moment. Und diese Erkenntnis dieser Realität, dieser für uns unsichtbaren Realität, bringt im natürlichen Menschen in seinem Zustand der Gottabgewandtheit und Sünde Furcht vor diesem Gott auf. Schrecken. Die Reaktion des Volkes auf Moses strahlendes Gesicht und das Beispiel von Petrus machen deutlich, ihr Lieben, der Mensch braucht einen Helfer, kann nicht einfach so schön, lustig, entspannt in die Gegenwart Gottes kommen. Geht nicht. Er braucht einen Mittler, er braucht einen Helfer, um Gott nahen zu dürfen. Um kommen zu dürfen, bedarf es einer grundlegenden Veränderung und einer Einkleidung des unwürdigen Menschen. So wie der Mensch ist, ist es ihm unmöglich, Gemeinschaft mit dem ewigen Gott, mit dem ewigen, herrlichen Gott zu haben. Wir machen weiter. Lasst uns weiter in den Text schauen. Bedecktes Gesicht ist Punkt 2. Mose verkündigte dann die Worte Gottes an das Volk mit Autorität und strahlendem Gesicht. Ihr könnt das im Text mitverfolgen. Das Volk musste die Gebote und Worte des Bundes erneut hören, denn es war eine Bundeserneuerung. Sie mussten es erneut hören, denn der Bund mit Gott bestand darin, dass sie seinen Gesetzen im Gehorsam Folge leisteten, dass sie diese hielten. Als Mose mit der Verkündigung fertig war, interessant, schaut mal, als er fertig war damit, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Warum jetzt die Decke? Warum legt er einen Schleier auf sein Angesicht? Wir sehen auch weiter im Text, dass jedes Mal, wenn Moses in sein Zelt ging, das war das Zelt der Zusammenkunft, wahrscheinlich das Zelt, das immer noch außerhalb des Lagers war, in dem Zelt, wo die Herrlichkeit und Gegenwart Gottes kam und er Gott wieder begegnete, dann nahm er den Schleier von seinem Angesicht weg. Dann kam Mose aus dem Zelt wieder raus und er legte die Decke wieder drauf. Aber erst nachdem er zum Volk sprach. Er sprach dann zum Volk die Worte Gottes und danach legte er die Decke auf sein Angesicht. Wieso tat er das? Wegen der Furcht des Volkes? Unser Text jetzt hier in 2. Mose 34 gibt uns dazu keine Auskunft. Aber die Schrift sagt an anderer Stelle etwas dazu. In euren Bibeln, wenn ihr die dabei habt, blättert gerne dann ins Neue Testament und wir gehen jetzt in den 2. Korinther, Kapitel 3 und betrachten dort die Verse 7 bis 18. Ich werde diesen Abschnitt aus 2. Korinther 3 nicht im Detail durchgehen können. Aber es ist wichtig, die Parallele zu Exodus 34 herzustellen, um den alttestamentlichen Text, den wir vor uns haben, im Lichte des der neutestamentlichen Offenbarung recht zu sehen und dann auch recht auf uns anwenden zu können. Aber zuerst die Frage nochmal, die ich eben gestellt hatte. Warum legte Mose sich einen Schleier aufs Gesicht? War es wegen der Furcht des Volkes vor seinem strahlenden Angesicht? 2. Korinther 3, Verse 7 und 13 zeigen uns etwas anderes. Schaut mal, 2. Korinther 3, 7 heißt es, das werden wir gleich im Kontext betrachten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war. Und dann weiter in Vers 13, wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte, oder die Elberfelder macht es noch deutlicher, wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israels nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten. Das Strahlen des Angesichts Mose ließ nach. Das hielt nicht dauernd an. Die Herrlichkeit auf seinem Antlitz verging. Das Widerspiegeln der Herrlichkeit Gottes in seinem Gesicht nahm ab. Er ging immer wieder ins Zelt, um in der Gegenwart Gottes zu sein. Und dann kam er wieder mit einem hell erleuchteten Gesicht strahlend wieder heraus. Mit einer neuen Reflexion der Herrlichkeit Gottes. Und dann legte Moses diese Decke auf sein Angesicht, damit das Volk nicht sah, wie sich die Herrlichkeit langsam verflüchtigte. Ich glaube nicht, dass Mose jetzt an dieser Stelle damit das Volk täuschen wollte und sein Akku immer im Zelt bei Gott aufladen musste, sondern ich glaube, dass das hier wieder, wie immer in der Bibel, ein Werken, ein absichtliches Arbeiten Gottes ist, um dem Volk Israel und uns etwas zu zeigen. Und das war ein Fingerzeig. Und um diesen Fingerzeig zu verstehen, müssen wir jetzt genauer durch 2. Korinther 3, 7 bis 18 gehen. Also, kommt ihr mit mir mit? Sehr gut. Punkt 3. Unverhülltes Angesicht. War zu schnell. Aber Paulus benutzt das Ereignis, das wir gleich betrachten, also das Ereignis mit Mose, mit seinem strahlenden Angesicht, um den Christen in Korinth etwas zu lehren. Paulus lehrt an dieser Stelle, werden wir gleich sehen, durch einen Kontrast. Gegensatz. Ein Kontrast, den Gott in seiner Weisheit absichtlich in die Heilsgeschichte eingebaut hat. In diesem Abschnitt werden wir sehen, es geht Mose um die Herrlichkeit des neuen Bundes. Also steigt mit mir jetzt durch die Gedankenabfolge des Paulus. Und wir sehen, schaut mal, Vers 7. Wir lesen, wenn aber der Dienst des Todes durch einen Stein gegrabene Buchstaben, also der alte Bund, gegeben im mosaischen Gesetz. Dann lesen wir weiter. Von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war. Wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Der Dienst des Geistes, das ist ein Begriff für den neuen Bund durch das Blut Jesu Christi. Gerechtigkeit, die von Gott kommt, allein durch den Glauben an Jesus Christus. Der Heilige Geist ist das Siegel, Anzahlung der vollständigen Errettung und der Ausführende der Heiligung in dem Gläubigen. Paulus kontrastiert hier den neuen Bund des Gnadenevangeliums, offenbart in Jesus Christus, mit dem alten Bund, vermittelt durch Moses. Der alte Bund hatte eine Herrlichkeit, der neue noch viel mehr. Wir lesen weiter, Vers 9. Denn wenn der Dienst der Verdammnis, also der Dienst des mosaischen Gesetzes, Herrlichkeit hatte, der Dienst der Verdammnis hatte eine Herrlichkeit, sagt Paulus, und er schmälert hier den Bund des Alten Testaments überhaupt nicht. Dieser Bund war in der Tat herrlich und war von Gott offenbart, war ein Abschnitt seines Heilsplans, zeigte und spiegelte seine Gerechtigkeit und sein Wesen richtig wider, war aber von Gott zeitlich beschränkt. Wir lesen weiter. Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit, das ist ein neuer Begriff für den neuen Bund, von Herrlichkeit überfließen? Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so überschwängliche Herrlichkeit hat. Denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Der Punkt, den Paulus hier macht, der neue Bund in Jesus Christus, Erlösung durch sein Opfer. Finale und endgültige Bezahlung aller Sünde vor Gott. Freispruch aus dem Gericht Gottes. Ewiges Leben in der Gegenwart und Herrlichkeit Gottes. Ist viel, viel herrlicher und größer als der alte Bund. Denn der neue Bund in Jesus Christus bleibt bestehen, sehen wir hier. Bleibt in Ewigkeit. Und das war Gottes Plan, ihr Lieben. Das war sein Plan, dass der alte Bund für eine Zeit dient und vom neuen Bund abgelöst wird. Zur rechten Zeit abgelöst wird. Im Kontext des Korintherbriefes erklärt Paulus dies, weil er eine Antwort gibt den Legalisten, die reinkamen in die Gemeinde und sagten, ihr müsst gehorsam dem alten Gesetz gegenüber plus Glaube an Christus haben, damit ihr erlöst seid. Paulus widersteht dem. Er sagt, nein, das Alte ist vergangen. Na herrlich, aber das, was jetzt ist, ist viel, viel herrlicher, viel größer. Und jetzt, ihr Lieben, schaut mal, ab Vers 12 und 13 bringt Paulus in diesem Abschnitt eine direkte Anwendung daraus auf uns. Schaut mit mir mit. Da wir nun eine solche Hoffnung haben. Was für eine Hoffnung. Eine unvergängliche, eine lebendige, eine mächtige, eine herrliche, eine von uns nicht verdiente, von uns nicht erarbeitete, von uns eine, die nicht verschwinden kann, die nicht zerfallen kann, weil wir dann Fehler eingebaut haben. Nein, nein. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf. Und nicht wie Mose, jetzt kommt die Stelle, nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sahen, was weggetan werden sollte. Die Gläubigen, heute Morgen seht ihr, wie groß die Herrlichkeit des Evangeliums durch die Gnade Gottes im Retter Jesus Christus ist? That's right. Dieser neue Bund bringt für den, der glaubt, sicheren Zugang zu Gott in alle Ewigkeit. Das hört nicht auf. Der Fluch des Ungehorsams ist abgewandt. Der Segen des Gehorsams ist dein, lieber Christ. Du hast nun eine lebendige, eine unfehlbare Hoffnung, eine mit großer Freimütigkeit zu Gott, dem Vater, zu kommen. In Christus bist du angenommen, in ihm bist du geliebt, in ihm bist du zu Hause beim Vater. Du hast dann auch keine Decke mehr auf dem Kopf, vor deinem Gesicht, so wie Mose. Der Vergleich, den Paulus hier macht, übersieht es nicht, ist zwischen der Gemeinde Christi, also den Gläubigen, im Leib Christi, also euch, mit Mose. Und das heißt nicht wie Mose, sondern der Gläubige in der Gemeinde Christi hat keine Decke mehr auf dem Gesicht. Was das genau bedeutet, werden wir gleich noch später ein bisschen genauer sehen. Aber wir lesen an dieser Stelle weiter. 2. Korinther 3, Vers 14. Schaut mit mir in den Text. Aber ihre Gedanken wurden verstockt. Paulus spricht hier nun von Israel. Er spricht nun von Israel und sagt, denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testamentes diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Ja, richtig, die Israeliten heute noch lesen die Tora und erkennen nicht die größere Herrlichkeit des neuen Bundes in Jesus Christus, welche in der Tora selbst angekündigt und gezeigt wird. Sie sehen den größeren, herrlicheren Bund der Rettung für die ganze Welt nicht. Vers 15, doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, das Herz, wird die Decke weggenommen. Ja, wenn ein Israelit echten Glauben erhält, dann wird die Decke von seinen Augen genommen und dann kann er immer mehr die Herrlichkeit Christi im neuen Bund sehen. So wie die Gemeinde von David Sadok in Israel, in Jerusalem, eine messianische Judengemeinde, also Christen, Brüder und Schwestern, die in der Herr die Decke vom Kopf genommen hat. Und das gilt auch heute Morgen für dich. Wenn du heute Morgen hier sitzt und eine Decke auf dem Kopf hast, geistlich gesagt, Bekehrung zu Gott entfernt diese geistliche Decke von deinem Kopf. Und zum Schluss schauen wir uns noch jetzt die Verse 17 und 18 an. steigt mit mir durch. Der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, sagt Paulus. In Vers 8 davor hatte Paulus schon von diesem Dienst des Geistes gesprochen und meinte damit den neuen Bund. Jetzt hier in Vers 16, also im Vers davor, sagt er, dass wenn sich die Juden zum Herrn bekehren, wird die Decke weggenommen. Und ein Kommentar dazu aus der Reformationsstudienbibel sagt zu diesen Versen, zwischen Jesus Christus, dem Herrn und dem Heiligen Geist besteht ein enger Zusammenhang. Nach der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu ist Christus und der lebensspendende Geist eng in der Funktionsweise miteinander verbunden. Die Gebundenheit der Menschen bestand gegenüber dem Tod, der Sünde und der hoffnungslosen Bemühungen, dem Gesetz durch unsere eigene Kraft zu gehorchen. Christus dagegen verleiht durch seinen Geist Freiheit von dieser Gebundenheit. Schaut den Vers nochmal an. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, weil ein Kind Gottes, wenn es errettet und gläubig wird, kriegt einen Heiligen Geist. Das Gesetz völlig erfüllt, bezahlt, jegliche Schuld bezahlt, Freiheit. Die Bibel sagt immer wieder, der Christ lebt in Freiheit, nicht mehr unter dem Gesetz. Und das ist genau das, was der Text hier sagt. Jetzt Vers 18, wir schauen weiter. Wir alle aber, Paulus spricht hier von allen Christen, ne? Von denen, die wirklich gläubig sind, Errettete, Erlöste. Und alle diese haben die gleiche Erfahrung. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wie schaut ihr Gläubigen die Herrlichkeit des Herrn an im Wort Gottes? Wie schaut ihr sie an? Mit einer Decke auf dem Kopf? Nein, ohne Decke auf dem Kopf, mit unverhülltem Angesicht. Ihr dürft schauen, was die anderen im Alten Testament noch nicht sehen durften. Ihr dürft große Herrlichkeit lesen und sehen und mit euren geistlichen Augen dürft ihr es wahrnehmen, sodass es euch berührt und euch bewegt und sogar euren Leib äußerlich so bewegt, dass man sich auch mal auf den Knien in Anbetung vor Gott wiederfindet oder mit einem strömenden Gesicht voller Tränen. Durch dieses Schauen der Herrlichkeit Gottes werden die Christen durch den Herrn, den Heiligen Geist, das sehen wir im Text, in dieses Bild von Jesus Christus hinein verwandelt. Merkt ihr das? Kurze Anmerkung. Ihr Lieben, wie werden die Christen verwandelt in das Bild Christi? Dadurch, dass sie sich mit einer Peitsche regelmäßig schlagen? Selbstkasteiung wurde praktiziert. Dadurch, dass sie in ein Mönchenkloster gehen und kein Bier mehr trinken? Diese Dinge, die gehen nicht an das Herz ran. Ihr merkt, wir werden verwandelt durch den Heiligen Geist hinein das Bild, durch das Schauen unseres Herrn in der Schrift. Das ist ein übernatürliches, geistliches Wirken Gottes. Du kannst dich rückwärts umbiegen, wie viel du willst, du wirst nicht heiliger. Ich meine, versteh mich nicht falsch, wir müssen dem Wort Gottes gehorsam sein. Aber das wirkliche Werk der Veränderung tut der Heilige Geist in uns, dass auf einmal Arthurs bockiges Herz doch gehorsam sein möchte und will und darüber Leid hat, wenn er es nicht tut. Das macht der Heilige Geist. Kein Knüppel. Deswegen, lasst uns zusammentragen, was wir gesehen haben. Wir haben gesehen, Gott macht es so, dass Mose mit übernatürlich strahlendem Gesicht vom Berg runterkommt. Ja, das war ein Zeichen der Herrlichkeit Gottes. Reflexion Gottes, Beweis, eine Bestätigung, dass Mose wirklich der Mittler ist, der von Gott Gesandte. Das Volk sollte auf ihn hören. Ja. Der Glanz aber auf Moses Angesicht verblasste. Warum? Ja, weil das Strahlen zuerst einmal nur eine Widerspiegelung der Herrlichkeit Gottes war. Er musste immer wieder in das Zelt der Zusammenkunft gehen, um wieder strahlen herauszukommen. Und auch dann verblasste die Herrlichkeit auf seinem Gesicht, weil das von Gott so beabsichtigt wurde, weil das etwas zeigte. Es zeigte, dass der Dienst des Alten Testaments und sogar der Dienst des Mittlers Mose aufhört, zeitlich beschränkt war. Es war ein Zeichen, dass die Herrlichkeit des alten Bundes aufhören würde. Auch Mose war als Mittler temporär. In seiner Natur, ein Größerer als Mose musste kommen, der einen größeren, herrlicheren Bund machte, der ewig blieb. Die Schrift nutzt nun diese alttestamentliche Geschichte, diese Begebenheit, um uns zu zeigen, der neue Bund, den Gott der Vater durch seinen Sohn Jesus Christus nun gemacht hat, für alle Menschen der Erde, nicht nur für das Volk Israel, für alle Menschen der Erde, die kommen und an Jesus jetzt glauben, dieser Bund ist weit, weit herrlicher, weit größer als der alttestamentliche Bund des Gesetzes. Denn das Gesetz hat den Weg gezeigt für den Menschen, wie er vor Gott gerecht und heilig sein kann. Aber das Gesetz hat dem Menschen nicht die Kraft gegeben, dies tun zu können, sodass der Mensch unter diesem Gesetz völlig und für immer schuldig und verurteilt dastand. Der Lohn der Sünde, sagt die Schrift, ist der Tod, der ewige Tod, die Verstoßung aus der Gegenwart Gottes. Aber Gott sandte seinen Sohn, dass dieser das Gesetz erfüllt und dann das perfekte Opfer schuldlos am Kreuz hingab. Sein vergossenes Blut machte den neuen Bund. Der alte Bund forderte Blut, Opfertiere, Bezahlung der Sünde. Der neue Bund erfüllt dies perfekt durch das Finalopfer des Lammes Jesus Christus. Jesus, der Messias, gab sein Leben stellvertretend für die Sünde der Menschen am Kreuz als Bezahlung aller Sünden, aller derjenigen, die an ihm kommen und die im Glauben kommen und ihr Vertrauen auf ihn zur Rettung werfen. Und nun haben die Gläubigen in der Gemeinde Christi keine Decke mehr vor dem Angesicht, sodass sie die Herrlichkeit Gottes sehen können im Angesicht Christi, in der Schrift, auf den Seiten der Bibel. Das Ebenbild Gottes können sie sehen. Und sie werden sogar nicht nur, sie schauen nicht nur, sodass diese Herrlichkeit verblasst, so über Mose, sondern sie werden fortwährend vom Heiligen Geist verwandelt, sodass diese Herrlichkeit zunimmt. Immer mehr verwandelt in das Bild Jesu hinein. Was ein Vorrecht, was ein Segen, was ein Geschenk, was ein unverdientes Gut. Wir dürfen so werden, wie Jesus ist. Und Gottes Kraft ist es, dass wir in sein Bild hinein verändert werden. Nicht unsere, sonst wird es versagen. Aber es ist seine Kraft, sodass es nicht versagt. Damals durfte nur Mose auf dem Berg. Und nur sein Angesicht schien von der Herrlichkeit Gottes. Heute darf jeder Christ in die Gegenwart Gottes kommen, jeden Tag, so viel er will, darf die Herrlichkeit des Herrn in Jesus deutlicher sehen, als Mose und das Volk Israels damals konnten. Auch du darfst das, heute Morgen. Damals spiegelte nur Mose die Herrlichkeit Gottes wider. Heute spiegelt jeder Christ, jeder wiedergeborene Christ, die Herrlichkeit Gottes an eine verloren gehende Welt. Und wir dürfen das frei tun, mit Freimut, mit Sicherheit, wohl wissend, dass es nichts gibt, das so herrlich und so wunderbar ist, als der neue Bund in Jesus Christus des Gnadenevangeliums, das hineingenommen sein in die Ewigkeit und errettet sein beim Vater. Und die Herrlichkeit, die wir in der Schrift sehen, von welcher wir verändert werden, ist weit davon entfernt, abzunehmen und zu verblassen. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Diese Herrlichkeit nimmt zu und wird mehr. Denn der Herr selbst tut dieses Werk und macht es, dass es nicht aufhört. Der Heilige Geist hört nicht auf, Tag für Tag dich in das Ebenbild des Herrn Jesus zu verwandeln, sodass du mehr und mehr und immer besser seine Herrlichkeit und seine Schönheit widerspiegelst. Diese Veränderung kommt durch das Betrachten und Studieren der Schrift. Es ist ein beständiges Wachstum durch das gesamte Leben hindurch zu einer fortschreitenden Christusähnlichkeit. Dieses Wachstum ist eine moralische und geistliche Verwandlung nach dem Wort Gottes, nach seinem Willen. Durch diese Verwandlung wird die durch den Sündenfall verloren gegangene und entstellte Gottes Bild, Gottes Ebenbildlichkeit Stück um Stück wiederhergestellt. Die neue Schöpfung. Steht hier? Seid ihr. Beginnt im Herzen. Ja, euer Leib sieht immer noch so kaputt aus. Bestimmt. Aber der Tag wird kommen, wo das Äußere von uns auf einmal da sein wird, wo das Innere ist. Verwandelt in sein Bild hinein. Ich freue mich darauf. Denn ich werde auch älter. Nicht nur ihr. Mann und Frau Gottes, Schwester, Bruder, ist das bei dir der Fall, was ich gerade beschrieben habe? Kennst du das? Schaust du immer und immer wieder an das Wort Gottes und lässt dich verändern durch das Bild, durch den Heiligen Geist in das Bild Jesu hinein? Wenn das bei dir so ist, dann bedeutet das, dass du dein Leben in allen Handlungen und allen Motiven deines Herzens nach dem Wort Gottes leben möchtest. Das ist dir wichtig. Das bedeutet, dass du das Wort Gottes, deine Gedanken und deine Überzeugungen, deine Wünsche und deine Träume prüfen und korrigieren lässt. Dass du über deine Sünde, die der Heilige Geist in deinem Leben aufdeckt, Buße tust und gegen diese fortwährend kämpfst. Dich nicht mit ihr arrangierst. Das bedeutet, dass du das Wort Gottes liest, es hörst, es liebst und es wirklich suchst zu leben. Wenn das so ist, dann geschieht wahre Herzens- und Lebensveränderung bei dir. Lebst du so? Wo ist der Herr bei dir am Arbeiten und am Heiligen? Wo ist das? Hast du einen Lebensbereich, an den du durch die Arbeit des Heiligen Geistes ran musst? Etwas, das du schon jahrelang vernachlässigt hast? Wo du immer schön die Tür drauf gedrückt hast, an diese dunkle Ecke in deinem Herzen? Wenn ja, weißt du jetzt, was es ist? Denn der Heilige Geist zeigt dir das. Ich sage dir, beuge dich unter die Leitung des Herrn und räume auf. Gehe Schritte und tue Werke, die zeigen, dass es dir mit der Umkehr ernst ist. Verbleibe nicht im Ungehorsam und in der Sünde. Sei auch ermutigt heute Morgen. Sei ermutigt, Christ. Du darfst mit Freimut kommen in die Gegenwart des himmlischen Vaters, denn er hat durch seinen Sohn den Weg freigemacht zu Vergebung und zur Annahme, dass du geliebt bist, zu einer innigen Gemeinschaft und Anbetung deines Gottes. Und du, Freund, wenn du heute Morgen hier sitzt, wenn dein Angesicht noch verhüllt ist, dann darfst du kommen zum Retter Jesus Christus. Er ist das Licht der Welt, gesandt, dich aus der Finsternis zu retten. Durch ihn wird es in deinem Herzen Licht, damit du erleuchtet wirst, sodass du die Herrlichkeit Gottes auch sehen kannst im Angesicht Christi. Und wenn du aus deiner Finsternis gerettet werden möchtest, dann komm zum Gespräch, komm zum Gebet und gib dein Leben im Glauben dem Herrn Jesus Christus. Gott segne euch. Amen.